Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Ich bin Sönke vom Loki Orchestra. Hallo.
Hallo Sönke, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Warum du da bist, will ich natürlich sofort erklären, bevor du dich und vor allem das Projekt Loki Orchestra ein bisschen vorstellst, weil das ist nämlich das, womit du jetzt gerade eine neue oder die erste Platte rausgebracht hast, weil das Projekt ist ganz frisch.
Genau.
Heißt Before the Reverb. Das sind erstmal die Vorabinformationen für alle, die so ein bisschen wissen wollen, um was es jetzt hier geht. Du kannst jetzt aber erstmal so ein bisschen was zu dir erzählen. Wie bist du jetzt auf das Projekt gekommen? Du hast ja vorher schon Musik gemacht. Was hast du gemacht? Und wie ist es entstanden? Und dann kümmern wir uns so ein bisschen um die Songs, die auf dem guten Stück drauf sind.
Ja, es ist das Album ist ein Ergebnis einer sehr langen, für mich persönlich spannenden Zeit, in der ich auf der Suche war. Ich habe vorher über 10 Jahre in 2 verschiedenen Bands, die in Hamburg stationiert waren, sozusagen gespielt. Eine hieß Torpus and the Art Directors und wir haben 3 Alben beim Grand Hotel veröffentlicht und sind super viel europaweit tatsächlich getourt, ganz viel, hauptsächlich in Deutschland und auch große Konzerte gespielt, aber auch nach Schweden und Dänemark und Italien. Und das ging über 10 Jahre und wir haben sehr viel zusammen Musik gemacht und aufgenommen, aber wie gesagt auch hauptsächlich getourt. Und die andere Band hieß Owe und hat beim Hamburger Label Tapete Records veröffentlicht, auch 3 Alben, glaube ich. Genau, wo ich so ein bisschen in der 2. Reihe war. Und diese beiden Bands haben sozusagen mein Leben bestimmt. Das der 2010er Jahre, kann man sagen. Habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe auch nach der Schule, es gab damals noch Zivildienst, ich habe also Zivi gemacht und danach aber auch keine Lehre oder kein Studium oder so, sondern mein Leben bestand immer nur aus Musik. Und
du bist also das schlechte Vorbild und der Graus aller Eltern. So, Kinder macht das nicht nach, macht doch erstmal eine Ausbildung.
Ja, wenn sie nicht wollen, dass ihre Kinder Alben rausbringen, ja. Aber ich würde es immer wieder machen.
Das sollte auch keine Kritik sein.
Nee, es ist natürlich, es ist eine Typfrage, glaube ich. Also für mich gab es nie eine Alternative. Für mich hat sich die Frage nie gestellt, sondern es war alternativlos. Ich wollte unbedingt immer Musik machen. Und man verdient natürlich am Anfang damit auch kein Geld. Und dann hatte ich irgendwie immer kleine Jobs, die mir die Miete finanziert haben, die sich aber alle auch immer nach der Musik gerichtet haben. Also sobald da irgendwie ein Job oder ein Chef oder eine Vorgesetzte der Tour in die Quere kam, da wurde gekündigt. Und dann habe ich immer lieber mich auf die Musik konzentriert. Genau, und das war also ja über 10 Jahre wirklich mein kompletter Lebensmittelpunkt. Bis das dann irgendwann nicht mehr so war. Aus ganz verschiedenen, sehr komplexen Gründen auch, die man jetzt gar nicht alle so aufzählen kann, was auch nicht so wichtig vielleicht ist. Was ich aber gemerkt habe, ist irgendwann, ich habe aufgehört, Lieder zu schreiben und das kannte ich nicht. Ich habe also als Kind schon angefangen, Lieder zu schreiben und auf einmal hörte das auf. Auf einmal war ich nicht mehr inspiriert und hatte irgendwie keine neuen Ideen und auch keine Motivation und irgendwie hatte sich das, es fühlte sich an, als wäre das festgefahren oder so. Und dann habe ich eine Zeit lang versucht, da Dinge zu ändern, auch mit anderen Leuten mal Musik zu machen oder so, über so 1-2 Jahre. Aber irgendwie hat das auch alles, irgendwie musste das radikaler sein. Und dann wurden beide Bands beendet sozusagen oder eher pausiert, kann man sagen. Ich mag dieses Definitive, finde ich immer ein bisschen zu dramatisch. Wir haben die Band aufgelöst oder so. das klingt so endgültig, so funktioniert mein Leben irgendwie nicht. So, ich weiß nicht, ob das für immer aufgelöst ist. Auf jeden Fall bin ich dann auch aus Hamburg weggezogen und aufs Land gezogen, so ins richtige Nichts, hier auf so einen Hof. Und
wo ist das Nichts, wenn du das verraten magst?
Das ist an der dänischen Grenze.
Oh, also ganz weit hoch.
Ja. Genau, Nordfriesland heißt die Gegend und ist wirklich, also hat sehr, sehr wenig EinwohnerInnen und sehr viele Schafe und Kühe. Und ich bin hier auch aufgewachsen und kannte deswegen die Gegend auch und bin dann aber nach der Schule, nach dem Abi, bin ich schnell geflohen, weil ich brauchte unbedingt Stadt und Input und High Life und so. Und dann aber hatte ich irgendwie, war das genug mit Hamburg oder Stadtleben generell, so war so ein Gefühl. Und wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich musste einen radikalen Bruch machen. Und radikaler geht das dann quasi kaum als von, also ich habe immer mitten in Altona gelebt und dann jetzt hier so wirklich, das ist so ein Hof in Alleinlage, sind nur Schafsweiden drumherum und genau. Und ich wusste auch wirklich gar nicht, wo, also was ich machen will. Ich habe gemerkt, okay, ich habe keine neuen Ideen für Musik. Das habe ich erstmal interessiert, beobachtet, aber auch akzeptiert dann irgendwann, weil ich merkte, kann man auch nicht erzwingen, zumindest mit der Musik, die ich so mache. Also das funktioniert nicht. Da gehört eine Leidenschaft dazu, die einfach nicht da war zu dieser Zeit. Ich habe auch kaum Musik gehört tatsächlich. Also Musik generell war so, ich hatte immer das Gefühl, ich brauchte eine Übersetzung für Musik. Oder also ich musste da so kognitiv rangehen, so rational. Ich habe da angefangen, das zu analysieren oder zu sagen, das hier gefällt mir der Snare-Sound oder
Was macht ein Mensch, der sich nur um Musik gedreht hat, Musik gehört, selber gemacht, sonst irgendwie? Hast du neue Hobbys entwickelt? Hast du neue Interessen entwickelt?
Ja, ich habe dann tatsächlich angefangen, und das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber ich habe angefangen in die Scheune, das ist das Nachbargebäude von dem Haus, in dem ich hier wohne. Da ist so ein alter Kuhstall und da habe ich angefangen, ein Studio reinzubauen, also ein Tonstudio. Das ist so ein klassisches Hirngespinst, würde ich mal sagen, was ich von vielen MusikerInnen kenne, dass man so irgendwie rumträumt und sagt, oh, hier wäre ein Studio toll. Diese Möglichkeit gab es jetzt durch großes Glück und dass überhaupt dieser Ort zu mir kam sozusagen, gab es auf einmal die konkrete Möglichkeit. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, dieses Studio zu bauen und habe dann, um auf deine Frage zu antworten, sehr große Leidenschaft fürs Handwerk entwickelt. Ich habe hier also einen Freund, der ist professioneller Handwerker in fast allen Gewerken und mit dem habe ich wir haben das zu zweit gebaut sozusagen. Also ein Jahr lang war brutto sozusagen, aber 5 Monate netto ungefähr. Und dann haben wir hier also, Wände weggerissen, Putz weggestemmt, neue Wände gebaut, Decken reingehängt, Elektrik. Ich habe hier 80 Steckdosen verkabelt. All solche Sachen, die hat er mir beigebracht. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Na, und so ein Studio, da muss ja auch noch einiges andere verkabelt, aufgebaut und sonst irgendwie gemacht werden. Ne? Das kann man ja nicht sagen, man kann nichts so ungefähr, man hat nichts gelernt. Das sind ja so Sachen, die hat man sich wahrscheinlich über Jahre angeeignet.
Genau, ja, das stimmt. Wobei ich vorher mich auch jetzt nicht so intensiv mit Musikproduktion beschäftigt hatte. Also ich war immer eher auf der Musikerseite. Aber trotzdem war ich schon derjenige in der Band wahrscheinlich, der dann so einen Proberaummitschnitt mal macht oder keine Ahnung, der da am ehesten technikaffin ist, aber es war jetzt nie mein Job oder so. Und irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich vieles dann so ergeben und ich habe sozusagen Chancen genutzt, die sich irgendwie mir geboten haben, aber eigentlich wollte ich erstmal, Musik machen war sehr weit weg, Konzerte spielen war super weit weg, schreiben war super weit weg, ich wollte eigentlich nur hier mit meinem Akkuschrauber auf Leitern rumtouren und USB-Platten irgendwo hinschrauben, das fand ich ganz, ganz toll. Und das ging so 2-3 Jahre tatsächlich. Das war sehr seltsam. Also so lange habe ich es nicht gebaut, sondern ich habe während des Baus dann den Musikproduzenten Olaf Opal kennengelernt. Das war ein ganz großes Glück für mich, weil der ist so, ich weiß gar nicht, wie lange der das schon macht, aber schon seit den 90ern nimmt der Musik auf, produziert, mischt. Und wir haben uns über einen Freund kennengelernt. Er suchte einen Assistenten in Berlin für eine Produktion. Und unser gemeinsamer Freund hat dieses Studio und so kam ich da rein und war dann auf einmal sein Assistent, ohne eigentlich wirklich eine Ahnung zu haben. Also ein großes Interesse und ich hatte so in dieser Zeit, wo ich das Studio gebaut habe, auch über mich selber gelernt, dass ich ganz gerne lerne. Das war mir vorher nicht klar. Aber wenn mich was interessiert, dann lerne ich doch gerne. Und das war eine interessante Erkenntnis. Und so. Und dann habe ich gemerkt, dass mich diese Musikproduktion sehr interessiert. Dann habe ich von Olaf ganz viel Technisches lernen dürfen, dem über die Schulter gucken dürfen. Aber der hat mich auch viel ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, ja, mach mal, nimm mal jetzt auf hier das Schlagzeug oder so. Und natürlich bei Fragen dann immer erklärt. Und so habe ich aber ganz viel gelernt über Aufnahme, über die Technik, über die Kunst auch dahinter, das Produzieren. Und kam auch so zu ganz vielen spannenden Produktionen, die wir seitdem zusammen gemacht haben. Also wir nehmen jetzt so alle, also jedes Jahr vielleicht so 1 bis 3 Alben zusammen auf. Mal hier, mal in Berlin oder waren auch schon am Bodensee für eine Vielfarbenplatte oder haben International Music in Essen aufgenommen oder naja, so bekam ich andere Einblicke ins Musikmachen sozusagen.
Was hat dazu geführt, dass du dann gesagt hast, ich will doch wieder? Oder hast du durch das Lernen des Produzierens und dich wieder mehr auf Musik einlassen, auch selber wieder das Kribbeln verspürt, dass du gesagt hast, okay, habe ich ja früher immer gemacht, möchte ich jetzt doch ganz gerne wieder machen. Ich möchte wieder auf die andere Seite.
Ja, auf eine ganz vorsichtige Art kam das dann wieder. Also ich wollte das nie forcieren, ich wollte mich nie selber dazu zwingen und dachte, das kommt schon von selbst wieder. Vielleicht auch nicht, aber ich habe es ein bisschen gehofft, könnte man sagen, aber wollte mich nicht dazu zwingen, wie gesagt, dass mir wieder Ideen kommen, dass ich mich da wieder mit beschäftige. Aber irgendwann, ja, wie du sagst, kribbelte das so in den Fingern. Das war jetzt kein ganz spezieller Moment. Es war aber viel die Beschäftigung mit anderen Bands, mit anderer Musik auch, mit anderen Herangehensweisen, die teilweise viel verspielter waren, als ich das kannte. Also das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es gibt ja sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen, wie man jetzt auch ein Album aufnimmt oder wie man Musik schreibt oder wie man mit diesem ganzen Drumherum auch umgeht, wie man sich darstellt auf Fotos, in Texten, in Videos, dieses ganze Bandwesen sozusagen. Und da habe ich dann doch, wie gesagt, es waren so 2, 2,5 Jahre vielleicht, in denen ich selber gar nicht aktiv war. Und in dieser Zeit fing das so langsam an zu kribbeln, dass ich dachte, hätte ich eigentlich auch doch schon wieder richtig auch Bock, selber das zu machen, ja.
Und dann bist du langsam gestartet, hast du ausprobiert oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, es gab sozusagen ein wichtiger Schlüsselmoment war tatsächlich der Erwerb eines Klaviers, weil ich hier ein Klavier gekauft habe für dieses Studio, weil das einfach in so einem, wenn man so ein Studio hat, ein ganz praktisches Gadget ist sozusagen, dass hier ein Klavier rumsteht, weil ganz viele Bands oder MusikerInnen irgendwie ein Klavier gebrauchen können. Und das hatte ich über meinen Freund Albrecht Schrader bekommen. Das stand in seinem Elternhaus, stand das schon sehr lange und war so sein, ich glaube, es ist sein verhasstes Kindheitsinstrument, auf dem er so irgendwelche Bachfugen üben musste oder so. Und es ist ein recht schwerfälliges Instrument. Das ist nicht so, also für Bach eigentlich gar nicht so geeignet, sondern eher so für langsamere, getragenere Sachen oder so. Und da komme ich natürlich ins Spiel. Ich hatte als Kind klassischen Klavierunterricht und das auch bis zum Abi, also 12 Jahre lang. Und das Klavier war für mich aber nie ein Instrument, an dem ich geschrieben habe, sondern das war immer ein Instrument, an dem ich halt, naja, irgendwelche Sonaten gespielt habe oder auch mal, weiß ich nicht, ein Boogie-Woogie oder irgendwie sowas. Aber ich habe jetzt eigentlich nie mich dran gesetzt, wie das bei der Gitarre der Fall war, und habe was Neues probiert und habe da geschrieben und das Instrument benutzt, um mich selber auszudrücken. Und das hat sich jetzt verändert, als das Klavier auf einmal hier stand. Dann habe ich mich doch auf einmal dabei erwischt, dass ich da mich dran gesetzt habe, so in Pausen, in Produktionspausen oder mal morgens, bevor die Band ins Studio kommt oder so, dass ich dann da Spaß dran hatte und da mal so drauf rumzudrücken und so ganz vorsichtiges, ist auch ein ganz leises Instrument, so ein ganz vorsichtiges Rantasten war das. Und dann kamen tatsächlich erste Ideen wieder und genau, das hat mich dann auf eine ganz schöne Art, das hat mich so sehr intensiv, das war sehr berührend irgendwie, weil es so ein Wiederfinden, so ein Wiederentdecken war von etwas, was ich eigentlich ja, wie gesagt, mein Leben lang gemacht hatte.
Wo wir jetzt so langsam Richtung der Musik kommen, wo würdest du dich, wenn du es ein bisschen erklären müsstest, dich vor Ort, nur so im Spektrum, was, wenn man nur den Namen liest, Low-Key Orchestra, kommen wir auch noch gleich drauf, wo der herkommt, aber liest nur den Namen und weiß aber gar nicht, welche Musik dahinter steckt, auf was könnte ich mich da einstellen?
Also es kommt eigentlich wahrscheinlich aus einer, ich sag mal, relativ klassischen Singer-Songwriter-Tradition mit so Folk-Einflüssen, ist so viel Musik, die ich höre oder schon immer auch gehört habe, könnte man sagen. Ich finde das selber immer sehr schwierig, weil ich irgendwie auch nicht so, ich finde es eigentlich interessanter, wie du das zum Beispiel sagen würdest, weil du kennst ja nun die Musik. Aber es gibt natürlich Bands, die mich da so beeinflussen, die da so in dieser Welt stattfinden, so Bands wie Big Thief oder Bright Eyes oder Wilco, so dieses Americana-Ding. Da gibt es aber auch Einflüsse, die so ein bisschen verschrobener sind, sowas wie Mass oder auch Mac DeMarco vielleicht oder Phoebe Bridgers oder, also genau, das ist kein Gedanke, den ich mir vorher mache sozusagen, die Musik entsteht ja und danach kommt so dieser Blick von außen, der versucht das zu fassen, in Worte zu fassen, zu beschreiben. Und das, ich glaube, da fehlt mir manchmal total die Distanz. Also das kann ich gar nicht so sagen, weil das ist ja meine Musik sozusagen. Deswegen kann ich die Frage mal zurückgeben. Wie würdest du das denn nennen?
Also ich glaube, du hast es schon relativ gut durch die Einflüsse beschrieben. So,
Das ist immer ein ganz eleganter Umweg. Ja, dass
das
man
ist immer ein ganz eleganter Umweg, was so reinfließt. Also Indie-Folk, Amerikaner ist in einigen Sachen auch drin. Also du hast einige verschiedene Sachen eben auch auf dem Album drauf. Ich weiß nicht, es gibt ja so viele tausende Begriffe. Ich habe irgendwann mal den Begriff Alternative Country gehört. Ja. Da wollen wir ja gar nicht erst rein. Aber jetzt, um eine Vorstellung zu bekommen oder dass die ZuhörerInnen eine Vorstellung bekommen, in welche Richtung das Ganze geht, dass es nicht in Richtung Punk oder in Richtung sonst irgendwas geht, sondern das kann man schon, ist immer ganz gut, das so ein bisschen zu verorten.
Ja.
Womit wir auch, bevor wir gleich bei dem Album sind, den kurzen Rückschwung machen, den ich gerade angekündigt habe, nämlich Low-Key Orchestra. Ist ja irgendwie ein sehr spannender Name. Wie bist du darauf gekommen?
Also auch das war eine Entwicklung. Als ich angefangen habe, wieder Musik zu machen und irgendwann dachte, ich brauche für mich einen Namen für dieses Ding, das kann jetzt nicht Sönke Torpus heißen, da habe ich es erstmal Boy in the Bubble genannt. Zum einen, weil das Studio hier The Bubble heißt und alle Bands, die dann hier ihre Alben aufnehmen, schreiben dann immer aufgenommen in der Bubble oder so. Oder gibt es bei Instagram The Bubble und der Studioname, so ist halt eine Bubble. Und der Boy in the Bubble, ich bin auch großer Paul Simon-Fan und das ist natürlich auch ein fantastischer Song auf der Graceland-Platte. Und deswegen dachte ich, da kommen irgendwie ganz tolle Sachen zusammen und ich bin hier der Boy in the Bubble, der sich so ein bisschen verzieht. Es fühlte sich auch an wie so ein bisschen kleine Pause von der Gesellschaft sozusagen. Einmal so rausziehen und mal ein bisschen hier das, was bis jetzt so passiert war, was bisher geschah, mal sacken zu lassen und zu verarbeiten und das zu reflektieren, was so mein eigenes Leben anging. Und da passte dieser Name, dieses Boy in the Bubble, der sich so ein bisschen vergräbt und da mal so ein bisschen drauf rumbrütet oder so. Und dann fing das aber an, dass ich so 2022 wieder ganz vorsichtig mal Richtung Bühne geschielt habe. Auch da, ohne mir selber Stress zu machen, sondern so ein Freund aus Leipzig, der nennt sich Das Paradies und der hatte ein Album-Release-Konzert im Knust in Hamburg und dann dachte ich, das ist doch ganz gut, das ist so Knust ist so ein bisschen mein Wohnzimmer immer gewesen in Hamburg und Paradiesen und die ganze Band, mit denen bin ich befreundet und das fühlt sich sicher an. Das war so ein Safe Space, wo ich dachte, da kann ich mich mal trauen, mal wieder ein kleines Support-Konzert vielleicht zu spielen. Hatte den gefragt, ob das geht und das hat dann stattgefunden. Naja, das war so das erste Mal, dass ich dann wieder auf der Bühne stand als Boy in the Bubble damals und das ist dann 4, 5, 6 Mal passiert, so immer so alle 2 Monate mal, habe ich so hier mal eine Gelegenheit ergriffen und da mal gespielt und immer nur so eine halbe Stunde, immer nur so ein paar Songs, die ich dann da gerade hatte. Und jedes Mal wurde es für mich seltsamer, auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, beziehungsweise ich habe mich gefragt, wie kann man das sagen? Also ich bin der Boy in the Bubble oder ich bin der Bubble Boy oder ich komme aus der Bubble oder ich weiß, das fühlte sich alles komisch an. Und nicht nur, weil der Name auch vielleicht ein bisschen seltsam ist, aber sondern auch so inhaltlich, weil der Boy in the Bubble ja jetzt out of the Bubble ging sozusagen. Also das war so, ja. Das war so falsch. Ne? Das war gut für diesen Prozess des ganz vorsichtig wieder an die Musik rantasten, dass ich mich in der Bubble sicher gefühlt habe. Aber jetzt, wo ich es auch Leuten zeigen wollte, brauchte das einen anderen Namen. Das habe ich ganz schnell gemerkt. Und dann habe ich da lange drüber nachgedacht und das habe ich so ein paar Wochen das so mit, das war so ein Gedanke, der dann so rattern kann bei mir über Wochen. Beschäftigt mich und läuft so unterbewusst die ganze Zeit mit, bis ich irgendwann bei so einem Orchestra gelandet bin und dachte, das Orchestra ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf, so was ganz Großes und Offenes und das können also richtiges Orchestra können ja 80 oder 100 Leute oder 50 Leute sein. So wird es jetzt wahrscheinlich bei mir nicht, aber es kann also eine große Band sein und um das sozusagen selber sofort wieder zu relativieren, habe ich dann das Orchestra Low-Key genannt, also das etwas zurückhaltende, bescheidene und auch kleinere Orchester, weil ich auch sofort wusste, mir macht es auch total Spaß, alleine Konzerte zu spielen zum Beispiel oder im Duo Konzerte zu spielen. Es muss nicht immer eine komplette Band sein. Und daher ist so ein bisschen, das ist mehr so ein Gefühl, was der Name macht. Also es ist etwas Variables, dürfen sehr viele Leute teilnehmen. Ich habe sehr viel auch Lust in Zukunft auch mit anderen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten und das so ein bisschen zu öffnen sozusagen. Und da spielt das Orchestra mir in die Karten. So, das ist so das Gefühl dazu.
Kommen wir zum Album Before the Reverb. Ja. Warum heißt das Album, wie es heißt?
Ja, auch ein Gedanke, der mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Also der Reverb, das ist das englische Wort für einen Hall, für einen Nachhall. Also man kennt das, wenn man in so große Räume geht, dass die so hallig klingen, wenn man klatscht oder ruft. Und in der Musikproduktion wird das ja eingesetzt, ne, dass man das auf Gesang oft packt, auch auf Gitarren oder Bässe, man kann es auf alles packen. Aber klassischerweise ist es auf einem Gesang und das macht den Gesang groß. Es ist ein bisschen, es zeichnet Sachen weich, ein bisschen wie im Fernsehen macht es, beschönigt vielleicht auch Sachen und macht sie rund und angenehm. Man kann vielleicht auch sogar mal ein bisschen schief singen, aber dadurch, dass Hall da ist, ist es ein bisschen dankbarer sozusagen. Und das ist dieser Begriff des Reverbs, kommt also eigentlich so aus dieser Musikproduktion, ist für mich aber gleichzeitig ein Bild geworden für eine Art Verklärung, eine Romantisierung, also auch ein Weichzeichnen. Und zwar hauptsächlich von vergangenen Dingen, von Sachen, die man erlebt hat, von Leuten, die man getroffen hat, die man kennengelernt hat, die man vielleicht auch wieder verloren hat, auf welche Art auch immer. Und dieses nach hinten schauen, zurückschauen und die Verklärung davon kommt mir auch wie so ein Hall vor. Also da gibt es eigentlich so eine große Wolke, die Vergangenheit ist, die eine persönliche Geschichte ist. Und die wird aber manchmal auch so hart verklärt, dass sie gar nicht mehr real ist. Also, dass man sich nach einer Zeit zurücksehnt, wo man denkt, das war früher eigentlich alles so viel schöner oder es war einfacher oder mein Leben war leichter oder die Politik war besser oder was auch immer es dafür Ansätze gibt, die, glaube ich, nicht so ganz realistisch sind. Zumindest finde ich es gesund, sich dessen bewusst zu sein, dass es diese Verklärung gibt von Vergangenheit. Und jetzt fand ich das, also da konnte ich erstmal sehr, sehr lange drauf rumdenken, auf diesem Bild. Das ging so ein paar Monate schon. Und dann habe ich aber mich gefragt, wie kann ich sozusagen das, was ich in diesen Hall schicke, also meinen ganz trockenen Gesang, so wie ich jetzt mit dir spreche, das kann ich ja jetzt formen. An diesem Tag, in diesem Moment kann ich formen, was morgen der Hall sein wird, sozusagen. Und das finde ich einen ganz tollen, ermutigenden und ja, das ist so ein Gedanke, der beruhigt mich irgendwie, der motiviert mich, dass ich sagen kann, ich kann jetzt formen, was ich später als Vergangenheit betrachte. Und ist so ein bisschen, man kann es auf tausend verschiedene Sachen anwenden, gibt dieses klassische Ding der Achtsamkeit oder Mindfulness, ne, dass du jetzt im Moment lebst oder das kannst du daraus ziehen oder aber zumindest hat es damit zu tun, weniger passiv und etwas hinterher zu trauern, als zu sagen, ich kann jetzt, bin ich Akteur meines Lebens, meiner Partnerschaft, meines Berufs, was auch immer, und kann jetzt das formen. Und das ist ein Gedanke, der mich sehr viel beschäftigt und den ich in all den Liedern auch irgendwie entdeckt habe. Also auch die Lieder beschäftigen sich viel damit, was ist mal gewesen und was, ach Gott, wie schön wäre das gewesen, auch manchmal ein bisschen ironisch. Genau, das, diese Beschäftigung mit Vergangenem und Wünschenswertem und einem Antrieb, was Gutes für sich oder die Welt rauszuschicken, das habe ich in den Liedern selber dann entdeckt. Und das ist dieses Before the Reverb für mich.
Es gibt keinen Song auf dem Album, der so heißt. Es gibt aber einen, der dem Titel relativ nahe kommt. Der heißt In the Reverb, also ja, mitten im Hall. Und aus meiner Sicht trifft das auch relativ gut, weil ich finde die Aufnahme, kannst du ja vielleicht gleich ein bisschen das so zu sagen. Das ist eine Akustikgitarre, fast ausschließlich. Und die ist sehr so aufgenommen, ja, ich weiß nicht, ob du bist ja der Producer und die Mikrofontechnisch. Also es hört sich wie so ein Raummikrofon an, das ist sehr direkt einfach den Raum mit der Gitarre einfängt. So.
Ja.
Was den Hall direkt wiedergibt, weil nicht, der kommt nicht als Echo oder nicht als sonst was, sondern sehr, sehr unmittelbar, also in the Reverb. Ja. Hat das zeitgleich was mit der Aufnahme zu tun oder geht es auch inhaltlich vom Text her um das Thema?
Eigentlich eher inhaltlich. Also eine Refrainzeile in dem Lied ist: You're always longing for the good old days, but your good old days are now. Was genau das beschreibt, was ich vorhin ja meinte, ne? Und in the Reverb heißt sozusagen, ja, du trauerst immer dem Hall nach, du bist in dem Reverb, du bist aber, ne, also ich singe an jemanden, der halt eben ich versuche diese Einsicht zu erklären, du kannst dein Reverb formen, aber du bist in the Reverb, so. Und was die Produktion angeht, ist es natürlich wir haben da viel, ich habe das ja alles mit dem Produzenten Helgi Helgerson, einem langjährigen Freund von mir, aufgenommen und wir haben ja diese 5 Jahre zusammen in diesem Studio verbracht, um das alles rauszufinden, wie das klingen sollte. Und wir haben da auch natürlich drüber nachgedacht, das ist natürlich jetzt verlockend, das komplett im Hall zu ertränken, so ein Lied. Wenn man jetzt in the Reverb singt und man kann, es war klar, es ist eine ruhige Akustikgitarre und eigentlich nur der Gesang und viel, viel mehr braucht es eigentlich nicht, sondern es war eigentlich immer klar, dass das Lied ganz klein bleibt und jetzt zum Beispiel kein Schlagzeug oder noch 20 Instrumente mehr braucht. Aber es war natürlich durchaus verlockend, damit zu spielen. Und wir haben auch das ausprobiert, wir haben uns letztendlich aber genau wie du das schon beschreibst, dafür entschieden, den ganz natürlichen Klang dieses Raumes zu nutzen, wie eigentlich auch auf dem ganzen Album, der sehr gut hörbar ist. Dieser Raum, den ich hier gebaut habe in diesem Kuhstall, der hat einen sehr, sehr eigenen Klang. Und es gibt so Platten, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, wo man den, auf einigen Platten hört man ihn mehr, auf anderen weniger, aber wir haben ihn jetzt wirklich sehr zentral dargestellt und sehr vieles sehr räumlich aufgenommen. Also manchmal Mikros hier 8 Meter vom Gitarrenamp weggestellt oder so, weil das ganz interessante Staffelungen auch gibt, nicht nur in einem Stereobild von links, rechts, sondern auch in der Räumlichkeit nach hinten, dass man da ganz gut so Sachen darstellen kann. Und dieses Lied In the Reverb ist tatsächlich auch live entstanden. Also ich saß hier auf dem Sofa, was du hier im Hintergrund siehst, und das Mikro stand vielleicht 2,5 Meter weg und Helge lag hier auf dem Sofa, auf dem anderen Sofa, und hat Aufnahme gedrückt und die Augen geschlossen und mir zugehört. Und dann irgendwann nach dem Take sozusagen war das fertig. Und dann haben wir es aber noch ein paar Mal schon noch durch so spezielle Tapes geschickt. Wir haben sehr viel Spaß daran gefunden, das hier durch so alte Geräte, manchmal ein Tonbankgerät, manchmal ein altes Delay, die auch so ein bisschen seltsam eiern manchmal oder so. Da fließt es dann noch manchmal, wird es einfach im Nachhinein nochmal durchgesendet sozusagen und gibt dann nochmal so ein, betont den Raum nochmal anders. Aber genau, das ist das, was du da hörst, ja.
Ganz spannend ist die Geschichte, dass du ja vorhin erzählt hast, dass du dich plötzlich wieder mit dem Klavier auseinandergesetzt hast, wo du vorher eigentlich immer nur an der Gitarre gewesen bist. Ich dich auch, als ich dich gesehen habe, als Support von Herren Magazin, auch nur an der Gitarre gesehen habe, da bist du auch alleine gewesen. Und dann kommst du aber mit deinem Opener auf der Platte und das ist gleich eine Klavierballade.
Ja.
Und das heißt schon mal gleich, also wer Sönke Torpus vielleicht vorher in irgendeinen seiner Geschichten schon mal gehört hat, dürfte da am Anfang schon gleich mal so, ist er das jetzt? Fühlt er jetzt selber? Oder auf was kommt er jetzt? Wird die Musik jetzt ganz anders?
Ja.
Ist das ganze Ding absichtlich dann auch schon nach vorne gesetzt worden, um zu sagen, so, hey, das wird schon ein bisschen anders als das, was ihr vielleicht erwartet habt?
Nö, das war jetzt eher eine inhaltliche Entscheidung. Das Lied heißt In Your Heart Again und ich singe I Wanna Be In Your Heart Again. Und eigentlich ist es eine recht persönliche Geschichte von jemandem, der sich jemand anderen wieder zurückwünscht, sozusagen. Irgendwann während der Produktion ist aber auch uns aufgefallen, dass das natürlich auch an ein Publikum gerichtet sein könnte. Und dass jetzt nach 8 Jahren der Veröffentlichungspause ich wieder in dem Heart vom Publikum sein möchte oder so. Klar ist das Klavier, also es war sehr aufregend für mich, so viel am Klavier zu schreiben. Und ich wollte am Anfang auch, hatte ich große Angst, in alte Muster zu verfallen. Und habe deswegen auch das bewusst teilweise gebrochen. Also habe nicht mit Leuten zusammengearbeitet, die ich von vorher, mit denen ich sowas schon mal gemacht hatte, außer Helge, aber wir hatten uns in anderen Rollen kennengelernt. Er war Gitarrist und ich war auch Gitarrist und wir waren beide aber in einer anderen Band sozusagen. Aber nicht als Produzent und Musiker hatten wir noch nie zusammengearbeitet. Und genauso aber ging es mir auch mit Instrumenten. Also vorher habe ich alles in meiner Band auf Akustikgitarre geschrieben und auch immer gespielt. Und es gab immer Chöre. Und das war so teilweise sehr die Folk-Abteilung sozusagen. Und gegen all diese Dinge habe ich mich am Anfang sehr gewehrt und hatte ganz große Angst, dass ich da wieder irgendwie in was Komisches, mir ja Unbegreifliches zurückverfalle, was mich irgendwann zu diesem komischen Stopp gebracht hat sozusagen. Und deswegen habe ich die Akustikgitarre auch sehr lange gemieden und habe also auch 2-3 Jahre eigentlich nur auf dem Klavier geschrieben und auch ganz viel auf dem Klavier dann auch aufgenommen und so, bis ich irgendwann dann auch meinen Frieden wieder damit gefunden habe und bei einer Produktion dann doch merkte, es macht auch schon Sinn, dass hier und da eine Gitarre wieder kommt. Und inzwischen spiele ich auch wieder super gerne Akustikgitarre, aber das hat Zeit gebraucht. Und ich fand das ganz toll, dass ich ihr die Zeit geben konnte, sozusagen.
Du hast vorhin gesagt, es fällt dir immer so ein bisschen schwer, deine Musik selber zu beschreiben und auch das an mich ein bisschen weitergegeben. Und da würde ich mal das ein bisschen an einem Titel festmachen, Maybe Words, der für mich so ein zentrales Ding ist, auch wenn er sehr wieder mit der Gitarre auch arbeitet. Der ist, ja, da finden Sie viel von diesen Amerikaner-Einflüssen drin. Raum ist ein großes Thema, finde ich, in der Musik, so wie sie daherkommt. Und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen bei dir von den Bands, die du erwähnt hast. Also so die ruhigen Momente würde ich eher so bei den Bright Eyes sehen und dann diese, ja, wie nenne ich das, introspektive Seite ist dann Richtung Big Thief. Mhm. So, um da das aufzugreifen, was du auch vorhin da selber reingeschmissen hast.
Spannend, ja.
Und macht für mich aber so insgesamt das Ding, auch wenn er jetzt nicht, du hast gesagt, dieses Ding mit Klavier und Gitarre, da ist jetzt nicht so viel Klavier mit drin.
Ja, doch schon, gibt's auch. Also,
auch, aber ja. Für mich, also ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was wird dich persönlich gefühlt der zentralste Song des Albums, dann wäre das der für mich.
Mhm. Ja, okay, schön. Finde ich gut. Ist auch ein besonders, finde ich gut. Ist auch ein wichtiger Song auch für mich, weil es auch einer der ersten ist tatsächlich, der entstanden ist. Allerdings auf eine sehr kuriose Art. Der hat sehr krasse Metamorphose durchlebt. Das war eigentlich mal ein ganz, ganz anderes Lied. Das hieß A Piece of Cake. Das hat noch nie jemand gehört, außer Helge und mir. Aber es war ein Lied, was ganz am Anfang kam. Es war sehr, ja, sehr, wie ich vorhin beschrieben habe, so sehr am Klavier und sehr ruhig. Und es war ein ganz, ganz schönes Lied eigentlich. Und wir fanden die Strophe ganz toll. Und dann merkten wir aber irgendwie, wir haben angefangen, das aufzunehmen. Und dann merkt man manchmal erst nach so einer längeren Beschäftigung mit dem Lied, warum kriegt man das nicht hin, warum geht der Refrain nicht auf? Dann probiert man aus, dann nehmen wir 3 Gitarren auf oder das Schlagzeug muss doller oder wir nehmen was weiß ich was. Man probiert dann auf dieser Produktionsseite Sachen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann muss man irgendwann ehrlich sein und sagen, der Schritt, wir müssen einen Schritt zurückgehen, dass der Fehler liegt früher, der Refrain ist nicht gut genug. Wir müssen einen anderen Refrain schreiben. Und das ist ganz, ganz oft passiert, weswegen unter anderem der Prozess dieses Albumaufnehmens auch 5 Jahre einfach gedauert hat, weil diese Zeit da war zum einen, wie gesagt, und ich mich auch nicht zwingen wollte, weil wir aber das oft gemacht haben, ne, und das probiert haben und gemerkt haben, es muss nochmal anders geschrieben werden, dann habe ich wieder was Neues geschrieben. Und so hatte ich einen neuen Refrain geschrieben. Und dann hieß es nicht mehr A Piece of Cake, sondern dann war auf einmal dieser Maybe Words Refrain da, der so sehr aufgeht. Und da bin ich zum Beispiel dann eher bei so Referenzen wie Keen oder Coldplay oder so. Das ist für mich so große Popmusik. Und finde ich aber, also bin ich auch großer Fan von. Das ist für mich, ne, das ist für mich irgendwie auch was ganz, ganz Schönes. Und ich war da irgendwie sehr glücklich auf einmal, dass ich sowas mal geschrieben hatte. Das war für mich eigentlich was anderes sozusagen, als ich jemals gemacht hatte. Naja, und dann haben wir das und dachten, oh geil, der Refrain ist ja jetzt toll und so. Und dann haben wir das wieder aufgenommen und dann haben wir gemerkt, ja, toll, jetzt kann aber die Strophe nicht mehr mithalten mit diesem tollen Refrain. Und dann hat das Lied wieder eine neue Strophe bekommen. Und das Intro und dieses, das gibt noch so eine Melodie und das ist, war nochmal ein drittes Lied. Also letztendlich ist es ein bisschen Gepuzzle gewesen. Und da auch sowas dauert natürlich einfach sehr viel Zeit, dass man erstmal auf die Ideen kommt und guckt, was passt zusammen und aber auch jetzt nicht das Erstbeste nimmt. Also es wurde bestimmt über, ich weiß nicht, aber einen Zeitraum von 1,5 Jahren oder so, ist es immer mal wieder an diesem Lied gearbeitet worden sozusagen. Das war jetzt nicht ein Lied, wo ich setze mich hin und spiele das so und wie das auch manchmal passiert, wie es bei dem Opener zum Beispiel ist, In Your Heart Again, ist glaube ich so ein Lied, das was ich habe so eine halbe Stunde einfach geschrieben und dann war es fertig so. Aber Maybe Words ist ein sehr, da steckt super viel Arbeit drin und umso schöner finde ich, wenn das Leute hervorheben, wie du das gerade tust, dass man dann merkt, okay, diese Arbeit hat sich gelohnt.
Das heißt, du kannst Sachen auch ganz gut liegen lassen.
Habe ich gelernt.
Okay.
Habe ich in dieser Produktion gelernt, würde ich mal sagen. Ich war auch teilweise sehr, sehr ungeduldig und war dann auch, wollte dann auch, also wenn es nach mir ginge, wäre das Album vor 2 Jahren rausgekommen. Aber auch da ist gut, dass ich Helge hatte und wir da immer, der hat da eine wahnsinnig tolle Akribie manchmal und so, muss nochmal hier nochmal gucken und so. Und dann hat mich auch immer wieder angefixt und dann sind wir da beide wieder so wochenlang abgetaucht hier im Studio und haben uns wieder damit beschäftigt oder so. Genau, und das Liegenlassen ist auch ein ganz wichtiger Teil des Prozesses. Also das ist ja auch, und auch das musst du erstmal lernen. Also das ist auch wie beim Kochen. Da musst du auch, wenn du was einkochst, musst du auch erstmal manchmal auch 2 Stunden das ziehen lassen, wenn das Gulasch richtig geil werden soll. Du musst halt auch mal einfach kurz in Ruhe lassen, so, ne? Und auf ganz niedrige Stufe.
Toller Vergleich, ja.
Ja, musst du mal kurz ziehen lassen, so. Und dann das auch neu kennenlernen, ne? Dann, das ist ja auch ein spannender Moment, wenn du fast vergessen hast, was du da gemacht hast. So. Und du gehst aus dem Studio und dann hörst du es mal wirklich einen Monat nicht. Und dann gehst du wieder hin und hörst dir das mal wieder an. Und dann bist du sozusagen der erste Kunde von deiner Musik, sozusagen der erste Konsument. Und dann kann man manchmal sehr schnell Sachen entdecken. Und so schon sehr gut, das und das stimmt aber noch nicht so. Und hat neue Ideen oder so. Beim Schreiben mache ich es auch so. Also wenn ich was schreibe, nehme ich das meistens ganz doof nur mit einem Handy auf. Versucht das mehr oder weniger zu Ende zu schreiben, wenn das geht. Und dann versuche ich es aber auch sofort zu vergessen. Und dann lasse ich die Handynotiz liegen und dann höre ich es erst ein paar Tage später mir an, um wirklich so neutral wie möglich beurteilen zu können, wie schmeckt das jetzt? Ist genug Salz dran, um mal in diesem Bild zu bleiben?
Oder machen wir noch aus dem Gulasch noch was ganz anderes? Eine Suppe oder so?
Genau. Machen wir doch noch einen Auflauf draus.
Ich habe mir sagen lassen, frittieren kann man alles.
Auf jeden Fall, sowieso.
Ja. Du hast schon so ein bisschen davon erzählt, oder wir haben jetzt so ein bisschen festgestellt, dass die Songs ganz unterschiedlich sind, auch vom Aufbau her. Mal zurückhaltend, opulenter. Ich habe einen Song, der ist auch vorher schon rausgekommen, den könnte ich mir jetzt alleine erstmal gar nicht so vorstellen, dass du ihn nur mit der Gitarre spielst. Das ist Backseat Driver, aber ich glaube, den hast du sogar gespielt, als du bei Herrenmagazin gewesen bist.
Ja.
Weil der ist, da kommt gleich, also in der Version auf dem Album drauf, ist eben ganz viel Bandgefühl mit drauf. Da ist ein ordentlicher Drive, eine Dynamik drauf, das erstmal, ich finde eigentlich den Titel radiotauglich oder Airplay-tauglich immer relativ abwertend, weil eigentlich will man ja gar nicht hin, auch wenn man damit Geld verdient, aber das ist so der direkteste und zugänglichste Track gewesen, zumindest. Zumindest von ein paar Sachen, die vorher rausgekommen sind.
Ja, wahrscheinlich, ja, würde ich auch sagen. Aber trotzdem funktioniert das sehr gut, wenn ich es alleine mache, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich aber auch, das hat auch mit dieser langjährigen Beschäftigung damit zu tun, weil sozusagen die Lieder alle so entstanden sind. Und auch wenn ich Demos verschickt habe an Helge oder so, waren die immer, da war nie was ausproduziert, man hat sich nie drauf verlassen auf irgendeinen Sound oder auf irgendeine Band, irgendeinen Schlagzeuggroove oder so, sondern das Lied musste so funktionieren. Das ist eigentlich so eine ganz uralte Songwriter-Regel sozusagen. Ja, sagen so, gibt so Leute, die sagen, wenn es am Lagerfeuer funktioniert, ist ein gutes Lied, so ungefähr. Ne? gibt ja diese ganzen Hits, die kannst du halt einfach, kannst du auch auf dem Dudelsack spielen und ist geil. So, gut, das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber Geschmackssache. Auf jeden Fall kommt das Lied daher. Ist tatsächlich am Klavier entstanden und jetzt, wenn ich es aber alleine spiele, dann spiele ich es auf einer Gitarre eher. Es ist natürlich anders, aber es funktioniert auch gut, finde ich.
Was ich noch sagen wollte, beziehungsweise mir aufgefallen ist, wir haben jetzt über Gitarre geredet, wir haben über das Piano geredet, was dich erstmal angefixt hat und die Gitarre erstmal sogar in die Ecke stehen lassen hat. Es gibt einen Song, der startet mit Bass und da zieht sich auch ziemlich durch. In den anderen Songs ist teilweise eben auch der Bass mit drin, aber da würde ich sagen, ist der Bass das tragende Instrument. Der ist auch ein bisschen abtempomäßig. Das ist On the Run.
Ja.
Mhm. Und da, wo kam plötzlich der Bass her?
Das ist tatsächlich das letzte Stück, was wir fürs Album aufgenommen haben. Das hat aber gar nichts damit zu tun mit deiner Frage. Es fiel mir nur gerade ein. Ist eigentlich total egal. Aber der Bass kam daher, dass da irgendwie auf einmal erstaunlich viel Platz war, haben wir gemerkt. Da war ein großes Bedürfnis da, das Lied ganz simpel zu halten in seiner Instrumentierung, wohingegen ganz viel anderes auf dem Album schon hier und da mal was aufblinkt, mal was blubbert oder flirrt oder was auch immer. Und dieses Lied sollte irgendwie, musste das ganz schlicht sein, war so ein Gefühl von uns. Und dann, naja, auch da kommt dann wieder so ein Helge ins Spiel, der nämlich eigentlich Gitarrist ist, ein ganz toller E-Gitarrist, und der sich aber diebisch gefreut hat, auf diesem Album mal Bass spielen zu dürfen, weil es ja keine Band gab. Es gab keine feste Band, wo man gesagt hat, das ist der Bassist oder die Bassistin und diese Person spielt das jetzt, sondern wir haben das ja alles zu zweit entwickelt. Und so war genug Platz, dass man sich auch mal an so einem Bass austoben darf. Und man gemerkt hat, okay, geil, wir lassen einfach, in dem Lied ist eine Akustikgitarre, da ist ein Schlagzeug und eine kleine Orgel, die so eine kleine Fläche macht, und der Gesang. Und da ist aber ganz viel Platz für diesen Bass auf einmal. Und dann haben wir uns von einem Freund so einen ganz tollen alten Höfner-Bass, also so eine McCartney-Geige, wie man auch sagt, ausgeliehen. Und den hört man da sehr, sehr gut. Ja, dann hatten wir auf einmal richtig Bock auf diesen Bass und haben ihn auch, glaube ich, sehr laut gemischt, ja.
Und ein Thema, was ich immer noch habe, ist natürlich die ganze Geschichte, wie wird es jetzt weitergehen, weil du schon so von Konzerten gespielt hast, war Solo, mal Band. Das Album ist jetzt rausgekommen. Hast du einen Abend gehabt mit Veröffentlichung schon, oder habt ihr so ein Release-Konzert schon gehabt, oder steht das noch an?
Ein richtiges Konzert in dem Sinne hatten wir jetzt nicht, aber wir haben ein ganz schönes Picknick gemacht in Hamburg zum Release, wo Leute in Schanzenpark konnten, schon nachmittags, und wir einfach gesagt haben, kommt doch vorbei und bringt eine Picknickdecke mit, und dann spielen wir ein paar Lieder akustisch da, weil das halt auch, dann haben wir einfach zu zweit ein bisschen gespielt. Und das war sehr, sehr, sehr schön und sehr nett. Es war auch sehr warm. Es war dieses extrem warme Wochenende. Aber es war ganz toll. Und Konzerte kommen dann im Oktober tatsächlich. Also im Oktober sind wir mit kompletter Band unterwegs, erstmal durch Deutschland. Und fahren dann nach Dresden, Berlin, Leipzig, Flensburg, Münster und Hamburg. Genau. Und da, diese Tour ist auch schon veröffentlicht jetzt. Da gibt es jetzt Tickets für. Also wenn ihr da hinkommen wollt, dann kauft jetzt
Tickets. Ja, genau, wichtig. Kaufen, 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 rechtzeitig. Genau. Damit auch die ganzen Konzerte stattfinden können. Das und natürlich, was Kaufen betrifft, das ganze Stück gibt es auch als Vinyl. Auch noch als CD oder im
CD
Vinyl?
CD gibt es wahrscheinlich zur Tour, aber jetzt gerade noch nicht. Jetzt gerade gibt es erstmal Vinyl und natürlich Streaming, aber als physischen Tonträger gibt es erstmal Vinyl, und ich habe ein paar Kassetten mehr.
Jetzt wird es ja richtig oldschool.
Ja, irgendwie passt das doch auch zu der Musik. Genau, aber jetzt gibt es hauptsächlich die Platten gerade erstmal. Und die Platten und aber auch die Tickets gibt es beide auf lowkeyorchestra.com. Da kann man sich das angucken, da kann man mal reinhören und das auch kaufen.
Sehr wichtig, sehr wichtig, damit das Ganze auch weitergeht. Kommen wir zum letzten Song, über den ich mit dir sprechen möchte. Und das ist tatsächlich auch der Closer des Albums, also der letzte Song auf dem Album, The Bitter End.
Ja.
Finde ich zum einen, das Wort End ist in dem letzten Song, ist natürlich schon mal perfekt für einen Abschlusssong. Also von daher alleine ist es ein guter Abschlusssong. Zum anderen, wenn ich mir so überlege, dass du von den unterschiedlichen Einflüssen, dein Struggle mit Gitarre und Piano und so weiter erzählst, vereint sich das da so ein bisschen, weil in diesen beiden Songs taucht eben beides fast gleichwertig auf.
Ja,
es ist nicht so alleinstehend und macht das nochmal irgendwie so, ja, ist wie so eine Umarmung von deinen Instrumenten, von deinen Liedern, die du jetzt zum Abschluss gebracht hast.
Die große Versöhnung.
Finde ich, passt der ganz gut als letzter Song auch dahin.
Ja, stimmt. Das ist mit dieser Vorgeschichte eigentlich eine schöne Feststellung. Auch wenn der Text eigentlich eher ein bisschen destruktiv ist von dem Lied, zweifelnd destruktiv, aber die Instrumente versöhnen sich in dem Lied. Was eigentlich wirklich besonders lustig ist, finde ich, ist, dass auch dieses Lied ist so ein bisschen zusammengepuzzelt, so ein bisschen, was ich vorhin von Maybe Words erzählt habe. Sind auch hier, war es ein großes Randtasten, da gab es verschiedene Strophen und irgendwie war das auch noch, hatte man einen klassischen Songablauf von Strophe, Refrain, den es jetzt gar nicht mehr hat. Wir haben es dann völlig zerstückelt eigentlich. Und aus all diesen seltsamen Schnipseln, die da irgendwann auch so entstanden sind, hört man jetzt hier eigentlich ein großes Potpourri sozusagen. Also am Ende wird es dann auch wirklich sehr groß und wild und überall tauchen verschiedene Melodien und sehr viele verschiedene Instrumente und noch ein Riesenchor und da taucht sehr viel auf am Ende. Allerdings ist ganz am Anfang des Liedes hört man ein Klavier und eine Akustikgitarre, wie du schon sagst, die aber eigentlich unterschiedliche Lieder spielen. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Einfach weil das Klavier eigentlich eine Version spielt, eine Strophe, die ich vorher mal geschrieben hatte, die mir gerade gar nicht mehr einfällt, aber irgendwo habe ich die auch noch. Auf jeden Fall spielt das Klavier eigentlich ein anderes Lied. Das war uns dann irgendwie, dachten wir, die Strophe ist nicht mehr so geil, habe ich was Neues geschrieben mit dieser Gitarre. Dann haben wir das aufgenommen, das Klavier rausgeschmissen und nur diese Gitarre und dazu gesungen. Und dann, wie das dann manchmal so ist im Studio, passiert ja auch durch Zufall was ganz Tolles, war auf einmal dann so ein Klavier wieder an. Oder vielleicht nur ein Schnipsel oder so, genau weiß ich es nicht, aber so, dass man so dachte, oh, das ist ja irgendwie total abgefahren, weil das eigentlich auch andere Harmonien spielt und es greift irgendwie auf eine ganz komische Art, greift das jetzt so da ineinander. Und als wir jetzt auch das live, wir haben das letztes Jahr schon auf der Bühne gespielt mit ganzer Band. Im Oktober letztes Jahr waren wir auch schon auf Tour. Und das war ganz schön kompliziert, das eigentlich wieder rauszufinden, was da jetzt so gespielt wird. Ist ein bisschen ungewöhnlich ist dadurch sozusagen. Aber man, also würde ich es jetzt nicht erzählen, würde man es wahrscheinlich gar nicht merken. Aber fällt mir gerade ein, es ist irgendwie ein kleiner, lustiger Insider.
Macht den denn auch noch ganz besonders den Song?
Ja, vielleicht. Macht auf jeden Fall sehr viel, macht sehr viel Spaß, das auch live zu spielen. Sehr, sehr intensiv, finde ich, das Lied. Also es ist schon irgendwie seltsam, aber ich mag das auch, ja.
Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du wirklich sehr, sehr toll über die Platte und auch vor allem über die Grundentstehung und die Grundhaltung zur Musik wieder zurückzufinden und alles drumherum so toll erzählt hast.
Schön. Danke dir für die Einladung.
Ich finde oder bin gespannt auf beides, mal das alles in so einer ganz runtergebrochen, also low-key, nur mit der Gitarre,
ja,
oder aber auch eben Fullband zu hören, also so wie die, ja, am besten immer den Song abwechselnd oder wie auch immer, um den Vergleich zu haben. Da bin ich ja immer sehr, sehr neugierig.
Ja.
Aber wie auch immer, ich freue mich drauf, dass du auf Tour bist. Zum HörerInnen sage ich erstmal Tickets kaufen, Platte kaufen und ja, gesund.
Genau.
Auf Wiederhören.
Tschüss, vielen Dank.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.